dass du alles in deiner Hand hast. Danke dafür, dass du den Lauf der Zeit bestimmst und all das, was wir in der Welt, die du uns geschenkt hast, genießen dürfen. Amen.
Jesus, der andere. Jesus, der andere. Wir sind ja schon seit ein paar Wochen in unserer Predigtserie durch das Markus-Evangelium. Bis Ostern wollen wir uns ein paar Texte aus dem Markus-Evangelium anschauen, die Jesus beschreiben als einen anderen. Indem Jesus handelt, so wie wir es vielleicht gar nicht erwarten würden. Wie wir ihn vielleicht gar nicht kennen. Jesus, der andere. Bevor ich anfange, ist natürlich immer die Einladung, du darfst deine Frage stellen. Ein paar Fragen kommen rein über die Woche. Du hast, wenn du Lust hast, schreib eine Frage via Messenger-Diensten und mit diesen Messenger-Diensten und dann kriegst du eine Antwort auf deine Frage zur Predigt. Herzliche Einladung. Ich habe noch eine zweite Frage an dich. 2005. Was hast du 2005 gemacht? Ein bisschen Zeit mal zu überlegen. 2005, jetzt schon fast 16 Jahre her. 2005. Finn guckt fragend. 2005? 2005. Okay, vielleicht ist dir was eingefallen, was 2005 in deinem Leben so los war. Ich erzähle ein bisschen, was bei mir 2005 los war. 2005 war ich in der 8. Klasse und habe mein Borscht gemacht. Borscht ist keine russische Suppe, sondern Borscht heißt Berufsorientierung an Realschulen. Man könnte auch sagen Berufspraktikum. Ich habe ein kleines Bild mitgebracht. 8. Klasse, ich in der Schule. Jetzt dürft ihr auch lachen, ja. 8. Klasse, ihr seht, Veränderung ist möglich, Gott ist gnädig mit mir gewesen. Ihr seht aber auch, es gab Zeiten, da hatte ich mal mehr Haare in meinem Leben auf dem Kopf. Und wenn ihr im Hintergrund seht, seht ihr, dass damals Schulen schon technisch super ausgestattet waren mit richtig tollen Laptops. Spaß beiseite, das war mein privater Laptop, den ich da in der Schule hatte. Okay, wir blenden das Bild mal wieder aus, aber das Internet vergisst ja auch nichts. Das ist jetzt leider so. 2005 habe ich meinen Borscht gemacht, mein Berufspraktikum. Und ich habe mich entschieden, mein Berufspraktikum in Zimmereibetrieb zu machen, im Holzbaubetrieb. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, das war eine ganz spannende Zeit, weil zum einen lag die Frage im Raum, ey, was passiert eigentlich nach der Schule? Die Frage kam immer mehr hoch, man ist in Richtung Abschluss gegangen und die Frage war da, wie geht's eigentlich weiter? Und dann war es irgendwie auch ganz cool, mal 3 Wochen rauszukommen aus der Schule. Mal nicht morgens Richtung Schule zu gehen, sondern Richtung Betrieb, mal irgendwie anders den Tag zu erleben. Irgendwie war das ganz spannend. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass der Beruf als Zimmermann nichts für mich ist. Es hat ein paar Gründe gehabt. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass meine handwerklichen Fähigkeiten ganz schnell an seine Grenzen kommen. Klar, jetzt könnte man sagen, ja, den Beruf habe ich ja nicht gelernt. Aber selbst so die Grundlagen, die man vielleicht braucht, um ein bisschen was zu machen, die waren nicht so da. Das haben auch die mit mir gearbeitet haben, meine Chefs oder die Leute, die da schon gearbeitet haben, schnell gemerkt. Mathe war auch nicht so meine Stärke, das wusste ich eigentlich schon vorher, das habe ich da noch mehr gemerkt. Und den Rest dazu getan hat eigentlich so 2 Vorfälle, dass da 2 Unfälle passiert sind in dem Betrieb. Nicht von mir, aber von Leuten, die dort gearbeitet haben, wo ich dachte, ui, das ist nichts für mich, ja. Und so kam ich nach diesen 3 Wochen Berufspraktikum zurück in die Schule mit 2 Gefühlen. Mit einer Erleichterung und mit dem Gefühl, dass ich eigentlich schlauer geworden bin. Ich war schlauer, ich wusste nämlich zumindest schon mal, was ich nicht machen möchte. Auch wenn das, was ich machen möchte, noch nicht klar war, aber ich wusste zumindest schon mal, was ich nicht werden möchte. Und ich kam mit einem anderen Gefühl nach Hause oder in die Schule wieder, nämlich ich war ganz schön erleichtert. Man hat nämlich auch in diesen 3 Wochen festgestellt, dass so ein Schultag von 8 bis 1 oder bis 2 eigentlich ganz angenehm ist. Im Vergleich zu einem Tag irgendwie auf dem Bau von 7 bis 16 Uhr. Und so war ich ganz froh, wieder in der Schule zu sein. Und noch ein bisschen auch in der Schule zu bleiben. Warum ich dir das erzähle ist, weil ich finde, der Text, den wir uns heute Morgen anschauen, hier aus dem Markus-Evangelium, den wir gerade auch am Anfang der Predigt gehört haben, da geht es ein bisschen am Anfang um dasselbe. Uns wird berichtet am Anfang dieses Textes, dass die Jünger zurückkommen. Und wir können sagen, die Jünger kommen zurück von ihrem Berufspraktikum, von ihrem kleinen Praktikum. Wenn du ein bisschen weiter in Markus 6, in dem Kapitel, nach vorne blätterst, in den Vers 7, da wird berichtet, dass Jesus seine Jünger aussendet. Immer zu zweit sendet er sie aus in die Gegend, wo sie gerade waren. Und hier, jetzt in Vers 30 im Kapitel 6, kommen die Jünger zurück. Sie kommen sozusagen zurück von ihrem Berufspraktikum und sie haben einiges zu erzählen. Sie erzählen von ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Sie erzählen, dass sie tatsächlich gepredigt haben, dass Leute ihnen zugehört haben, dass da Sachen passiert sind, dass sie gehandelt haben. Und irgendwie, finde ich, kommt aus dem Text schon ein bisschen Begeisterung raus. Dass sie irgendwie froh waren, was sie erlebt haben. Was in dem Text noch deutlich wird, ist, dass die Jünger eine anstrengende Zeit hinter sich hatten. Und wir sehen, das weiß auch Jesus. Jesus weiß auch, dass die Zeit ganz schön anstrengend war. Und warum weiß Jesus das? Weil er es ja selbst kannte. Er hat ja selbst auch diese Dinge gemacht, die die Jünger jetzt in ihrem Praktikum gemacht haben. Er hat ja auch gepredigt, gelehrt, mit Menschen gesprochen, Menschen geheilt, Sachen getan, Dinge getan. Also Jesus, der wusste, dass das ganz schön anstrengend war. Und so finden wir in Vers 31 diese Aussage von Jesus, wo er sagt, ruht ein wenig. Ruht ein wenig. Ich glaube, dass Jesus hier das Bedürfnis der Jünger sieht und es ernst nimmt und ihnen Ruhe verordnet. Ruht ein wenig. Jesus verordnet seinen Jüngern etwas, was er selbst immer wieder gemacht hat. Wenn wir in die vier Evangelien schauen, dann entdecken wir das an ganz vielen Stellen, dass Jesus immer wieder eine Sache gemacht hat. Er ist in die Stille gegangen, er hat die Ruhe gesucht. Das macht er beispielsweise ganz am Beginn seines Wirkens. Der hatte eigentlich noch nicht groß, ist er öffentlich aufgetreten. Das Erste, was er macht, ist nicht zu predigen, sondern erstmal 40 Tage in die Wüste zu gehen, 40 Tage Stille. An anderen Stelle in Markus Evangelium im ersten Kapitel, in Vers 35, sehen wir, dass Jesus am Morgen die Stille gesucht hat, bevor der Tag begonnen hat. Und an vielen anderen Stellen entdecken wir, dass Jesus immer wieder auch währenddessen, während seines Wirkens, die Stille gesucht hat. Ruht ein wenig. Und was wir hier sehen ist, dass Jesus hier zum ersten Mal versorgt in diesem Text. Er versorgt seine Jünger. Er sieht das Bedürfnis, das die Jünger haben nach dieser Zeit, wo sie allein unterwegs waren und sagt, ruht ein wenig, ruht aus. Jesus versorgt. Aus wenig wird viel. Aus wenig wird viel. Aus wenig Ruhe, aus wenig Regeneration wird mit Jesus viel Ruhe und viel Regeneration. Aus wenig wird viel. Das ist ein Prinzip, was uns heute in diesem Text immer wieder begleiten wird, wenn Jesus versorgt. Aus wenig wird viel. Aber in diesem Text taucht auch ein kleines Problem auf. Das mit der Ruhe klappt dort, wo sie gerade sind, eigentlich nicht. Es klappt nicht dort an dem Ort. Das sagt uns der Text auch in Vers 31, da steht, es war ein Kommen und Gehen, es war viel los. Hey, da kann man nicht zur Ruhe kommen. Und so entschließt Jesus mit seinen Jüngern, wir fahren an einen einsamen, an einen öden Ort. Wir steigen ins Boot und hauen ab, weg von dem Ort. Und das machen die Jünger dann auch. Dieses Prinzip, so rauszutreten aus seinen Situationen, wo man gerade ist und die Ruhe zu suchen, das ist ja was, was dir und mir ja gar nicht so fremd ist, oder? Das machen wir doch auch manchmal. Dass wir dann bewusst den Ort wechseln, um Ruhe zu bekommen. Dass wir einen Ort wechseln, wo eben keine E-Mail kommt, wo das Telefon, wo das Handy nicht klingelt, wo Leute sind, die einen vielleicht nicht kennen, wo keine Arbeitskollegen rumspringen, wo nicht das ist, was immer auf dich einströmt. das Prinzip kennst du doch auch ganz gut, die Ruhe zu suchen. Und dann ist es manchmal so, dass wir einfach ins Auto steigen und irgendwo spazieren gehen an einen schönen Ort, wo es vielleicht auch ruhig ist. Dass wir uns auf unser Fahrrad schwingen und losfahren. Oder dass wir einfach ins Auto steigen und in Urlaub fahren. Das ist dieses Prinzip, Ruhe suchen, einen anderen Ort zu suchen, wo es mal anders zugeht, wo es ruhiger zugeht. Und jetzt ist es so, dass Jesus und seine Jünger ins Boot steigen. Sie sind am See Genezareth. Und es ist aber so, dass man davon ausgeht, dass die Jünger und Jesus nicht so einfach straight irgendwo lang gefahren sind, also den kürzesten Weg einfach quer über den See, weil das war gefährlich, da haben Stürme gewartet, Winde, ja, sondern man geht davon aus, dass die Jünger eher so an der Küste entlang gefahren sind, ja, am Ufer entlang. Und dann macht auch das Sinn, was wir dann in unserem Text entdecken, nämlich, dass die Menschen sehen, wie Jesus wegfährt. Und dann kann man sich das irgendwie vorstellen, dass die Menschenmengen am Ufer stehen, Jesus dort fahren sehen mit seinen Jüngern und sie quasi am Ufer entlanglaufen, parallel mit Jesus und versuchen ihn einzuholen oder dahin zu kommen, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und so steht es ja auch im Text, dass viele Menschen dort zusammenkommen und Jesus quasi hinterherlaufen. Freunde von uns, von meiner Frau und mir, die haben mal eine Geschichte erzählt. Die sind in Urlaub gefahren, zu einer Ferienwohnung. Und sie sind da abends angekommen, es war schon dunkel. Und sie sind einfach, haben da geparkt auf dem Parkplatz, die Sachen ausgeladen in die Ferienwohnung, haben den ersten Abend noch ein bisschen genossen, sind dann schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen sind sie aufgestanden und dann haben sie erstmal geguckt, wo sind wir eigentlich gelandet. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du in Urlaub fährst und irgendwie nachts wo ankommst. Und dann am nächsten Morgen siehst du erstmal die Gegend, wo du gelandet bist. Und manchmal ist das total schön, denkst, wow, ja. Manchmal ist es auch ein bisschen enttäuschend, ja. Und dann muss man das Schöne vielleicht manchmal erst suchen. Ich wünsche dir Urlaube, wo du morgens aufstehst und denkst, jawohl, das ist schön. Und zumindest dieses Paar, was uns diese Geschichte erzählt hat, die sind dann morgens aufgestanden, haben auch das so erlebt, sind dann aus dem Haus gegangen und sind dann raus aus der Wohnung und dann auf dem Nachbarparkplatz von der anderen Ferienwohnung. Da haben sie einen Schreck gekriegt. Da stand ein Auto mit dem Kennzeichen aus ihrer Region. Und sie haben schon gedacht, oh nein, ey, jetzt hoffentlich kennen wir die Leute nicht. Wir wollen doch in Urlaub sein, ja. Ich weiß nicht, ob das Gefühl für dich irgendwie erschreckend ist, in Urlaub zu sein und deine Nachbarn sind Leute, die du kennst. Das war nicht so. Wir haben große Landkreise, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, dass dasselbe Auto aus dem Westerwaldkreis irgendwie Bekannte oder Freunde von dir sind. Außer du kennst den ganzen Westerwald, was ja auch passieren kann hier. Ja? Aber zumindest stell dir vor, du machst Urlaub, du willst Ruhe haben und da ist irgendwie Leute, die du kennst, Leute, die dich stören. Stell dir vor, du machst Urlaub, du willst einen ruhigen Tag haben oder gehst in deinen Garten, willst du mal einen ruhigen Sommersonntag genießen, mit einem Buch in der Hand, schönen Kaffee. Und in deinem Garten geht es zu wie bei Ikea an einem Samstag ohne Pandemie. Lauter Leute, ein Kommen und Gehen. Du willst endlich Ruhe haben, aber dein Arbeitskollege ruft dich an. Du willst endlich Ruhe haben und die E-Mails und die Telefonanrufe hören auch zu Hause nicht auf. Hey, genauso ging es doch den Jüngern in diesem Moment. Hey, die wollen Ruhe haben, die wollen endlich mal Regeneration haben. Die wollen diese Ruhe haben, die Jesus ihnen verordnet hat, aber es wird nicht ruhig. Das sind Menschen, viele Menschen. Wie würden wir reagieren? Wie würdest du reagieren? Natürlich würden wir sagen, jetzt ist Feierabend. Jetzt geht nach Hause, kommt morgen, übermorgen wieder, dann bin ich wieder für euch da, aber jetzt wollen wir Ruhe haben. Natürlich würden wir vielleicht sauer werden, das vielleicht auch mal deutlich sagen, was Sache ist, was wir jetzt eben nicht wollen oder was wir wollen, nämlich Ruhe. Ich finde, die Reaktion ist doch gar nicht so weit weg, oder? Wenn wir weiter in unserem Text schauen, dann sehen wir, wie Jesus reagiert. Dann sehen wir, wie er reagiert, was er tut. Und Jesus, der geht ganz anders mit der Situation um. Jesus macht es ganz anders. Jesus stellt sich der Situation. Jesus hat einen ganz anderen Blick auf diese Situation. Jesus hat einen ganz anderen Blick auf die Situation. Und das ist so faszinierend. Das sehen wir immer wieder in den Evangelien, dass Jesus einen anderen Blick auf Situationen hat. Wie reagiert Jesus? anstatt sich zu entrüsten und zu sagen, hey Leute, meine Jünger brauchen jetzt wirklich mal Ruhe und ich auch. Können wir in unserem Text lesen, Vers 34, er wurde innerlich bewegt. So beschreibt uns Markus das, wie Jesus es hier gefühlt hat. Er wurde innerlich bewegt. Das ist uns schon mal begegnet, ganz an der ersten Predigt unserer Predigtserie. Da war Jesus auch innerlich bewegt, als er diesen Aussätzigen gesehen hat und als er dann seine Hand ausstreckt und ihn berührt. Auch da war er innerlich bewegt, Jesus. Dieses Wort beschreibt es, dass es so tief in seine Eingeweide, in sein Herz gefahren ist. Er tief, tief bewegt ist von dem, was er da sieht, dass er Mitleid hat. Und das passiert auch hier in diesem Text, hier an dieser Stelle. Er sieht die Menschen und ist innerlich bewegt. Und auch das Warum wird uns hier im Vers 34 erklärt. Uns wird erklärt, dass diese Menschen waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das bewegt Jesus innerlich. Das bewegt ihn. Man könnte auch sagen, diese Menschen, die hier waren, hatten wenig Orientierung, wenig Führung in ihrem Leben. Sie waren eben wie Schafe ohne Hirten. Sie waren orientierungslos, geistlich orientierungslos. Und was macht Jesus? Jesus beginnt zu lehren. Und Jo hat es auch gerade schon vorgelesen. Im Luthertext steht, und Jesus fing eine lange Predigt an. Ich weiß nicht, ob du innerlich zusammenzuckst, wenn du lange Predigt hörst. Und vielleicht bist du auch froh, dass es hier über Jesus gesagt wird und nicht über mich heute Morgen. Aber das ist Jesu Weg, um diesen Menschen Orientierung zu geben. Eine Predigt. Eine lange Predigt. Jesus beginnt zu predigen. Jesus macht aus wenig viel. Wieder dieses Prinzip. Er macht aus wenig, macht er viel. Aus wenig Orientierung, aus wenig Führung macht Jesus viel. Aus orientierungslosen Menschen werden orientierte Menschen. Menschen, die einen Plan haben für ihr Leben, die wissen, wo es lang geht. So versorgt Jesus an dieser Stelle. So versorgt er diese Menschen, die er dort vor sich sieht. Er gibt ihnen Orientierung, Führung für ihr Leben. In dem Psalm 119, Vers 105, das ist ein ganz bekanntes Psalmwort, da steht, dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Diese Worte geben Orientierung. Diese Worte geben auch deinem und meinem Leben Orientierung und Führung. Vielleicht fühlst du dich manchmal ganz schön orientierungslos. Gerade vielleicht in diesen Zeiten, in diesem letzten Jahr und denkst, wo bin ich hier gelandet? Wo geht's da eigentlich lang? Vielleicht kennst du das Gefühl. Und ich möchte die Frage stellen, glaubst du, dass Jesus, dass Gott dich auch in dieser Hinsicht versorgen möchte? Glaubst du, dass er dich auch mit Führung und Orientierung in deinem Leben versorgen möchte? Er tut es, er möchte es. Und wie passiert das? Unser Text gibt uns die Antwort, durch sein Wort. Durch das, was Jesus sagt, was wir in der Bibel finden, bekommen wir Orientierung für unser Leben. Führung, Orientierung. So versorgt er uns. So versorgt er uns auch. Und ich will dich noch eine Frage dir stellen. Bist du da dran? Bist du da dran? Bekommst du daraus Orientierung für dein Leben? Es muss ja nicht gerade heißen, dass du wie ein Schaf bist, das keinen Hirten hat. Das muss ja nicht unbedingt sein in deinem Leben. Aber die Frage ist, welchem Hirten läufst du hinterher? Welcher Hirte gibt dir Orientierung? Ja, hier gibt es viele Hirten. Jesus will dein Hirte sein und dir Orientierung geben. Will dich damit versorgen, mit Orientierung und Führung in deinem Leben. Unser Text geht weiter. Und jetzt wird uns berichtet, also tatsächlich eine lange Predigt war, weil der Tag ist jetzt zu Ende. So setzt es dann wieder an hier in unserem Text. Der Tag ist zu Ende. Und irgendwie ist nicht nur der Tag zu Ende, sondern es macht jetzt den Eindruck in unserem Text, dass auch der Ruhetag für die Jünger langsam zu Ende geht. Die Jünger waren jetzt ja gar nicht aufgetaucht. Wahrscheinlich hatten sie wirklich ihren Ruhetag. Jesus hat sich um die Menschen gekümmert und die Jünger hatten Luft zu ruhen. Aber jetzt tauchen die Jünger wieder auf. Der Ruhetag für die Jünger ist vorbei. Und es zeigt uns, dass Jesus uns nicht nur einen Liegestuhl anbietet, wo wir zur Ruhe kommen können, sondern dass Jesus uns auch beauftragt. Und das beginnt jetzt in diesem Text. Beides bietet uns Jesus an. Beides gibt es, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ein Liegestuhl, aber auch Aufträge. Und das Schöne ist, in beiden Dingen versorgt Jesus. Und das sehen wir jetzt, wenn wir den Text weiterlesen. Und da sehen wir im Vers 36, dass die Jünger von Jesus ihm einen Vorschlag machen. Und sie sagen so nach dem Motto, hier Jesus, jetzt hast du lange gepredigt, jetzt ist Abend, willst du die Leute nicht mal wegschicken, dass sie sich irgendwas zu essen kaufen können? Weil hier, wo wir sind, ist nichts. Ja? Das war ja das Ziel, wir wollten ja wohin, wo nichts ist. Aber die Leute wollen ja was essen. Die wollen ja auch irgendwann mal sich auch körperlich stärken. Und jetzt ist die Frage, die ich mir gestellt habe in dem Text, warum machen das die Jünger? Man könnte ja sagen, ach, die Jünger, die haben jetzt wirklich langsam keinen Bock mehr auf die Leute. Die wollen jetzt wirklich, dass die Leute abhauen. Und versuchen irgendwie, vielleicht kennst du das auch, dass man irgendwie so einen Gast, der dann lange da war zu Hause, man irgendwann versucht auch irgendwie rauszukriegen. Ja? Und das ist jetzt der Weg der Jünger, sagen, hey, Jesus, lass sie mal Essen kaufen. Und im Hintergedanken aber haben sie, ja, aber dann sind sie auch weg, die Leute. Das ist die eine Sache, die man sich hier denken könnte. Die andere Sache ist das andere Extrem, das andere Gegenüber, dass sie Verantwortung haben. Dass sie Verantwortungsbewusstsein haben für die Leute, die da sind. Das ist die Frage, welche Richtung geht's? Ich weiß nicht, ob wir den Jüngern ein bisschen zu sehr Unrecht tun, wenn wir sagen, sie hatten einfach keine Lust auf die Leute. Wenn wir mal annehmen, die Leute haben Verantwortungsbewusstsein für die Menschen, die dort sind, dann ist das eigentlich eine ganz schöne Sache. Die Jünger überlegen also, was wohl das Beste für die Menschen wäre. Und haben dann diesen Vorschlag. Wäre es nicht gut, sie wegzuschicken, damit sie Essen kaufen könnten, anstatt dass sie hier mitten im Niemandsland hungrig werden? Ist das nicht die gute Idee? Und die Jünger, die wussten doch eigentlich, was am besten ist, wenn man eine Predigt von Jesus gehört hat, was da am besten ist danach, nämlich was essen. Spaß beiseite, die Jünger, die hatten Verantwortungsbewusstsein für diese Menschen. Und dann ist es spannend, wie Jesus reagiert. Wie Jesus reagiert in Vers 37. Was sagt Jesus? Gebt ihm zu essen. Gebt ihm zu essen. Das ist die Antwort von Jesus. Gebt ihm zu essen. Jesus spielt den Ball zurück zu den Jüngern. So nach dem Motto, ey, wenn du wirklich besorgt bist, wenn ihr wirklich besorgt seid, warum gebt ihr ihnen dann einfach nicht selbst was zu essen? Vielleicht ist das so ein Kennzeichen für Berufung, dass unsere kleine Vorstellung von dem, wie man Dinge machen könnte, wie man Menschen helfen könnte, auf uns zurückgeworfen werden. Und zwar vielleicht manchmal sogar in einem scheinbar riesengroßen und unmöglichen Vorschlag. Und das steckt da drin, in diesem Antwort von Jesus, gibt ihnen zu essen. Die Zeit der Ruhe ist vorbei für die Jünger. Sie werden jetzt beauftragt und der Auftrag lautet, gibt ihnen zu essen. Und Jesu Auftrag ist für die Jünger ein riesengroßer Schreck. Er scheint unerfüllbar für die Jünger. Und das sehen wir in dem Vers 37, was da noch weiter berichtet wird, wie die Jünger antworten. Sie sagen, hey, Jesus, sollen wir jetzt für 200 Denare Brot kaufen? Sollen wir jetzt für 200 Denare einkaufen gehen? Es war ein wirklicher Schreck für die Jünger. Und es wird deutlich, wenn wir uns anschauen, was eigentlich 200 Denare waren. 200 Denare Brot zu kaufen, das war ziemlich viel. Und wir können sagen, im Grunde ist es Sarkasmus. Ja? Ein Denar entspricht einem Tageslohn. Das finden wir an anderen Stellen im Neuen Testament, dass ein Denar etwa einem Tageslohn entspricht. Das heißt, 200 Denare war eigentlich fast ein Jahreseinkommen. Sollen wir jetzt für ein Jahreseinkommen Brot kaufen? Von einem Denar konnte man sich circa 7 Kilogramm Getreide kaufen. 200 Denare, 1,4 Tonnen. Also die Jünger sagen, sollen wir jetzt im Wert von 1,4 Tonnen Getreide irgendwie Brot kaufen, dass wir die Menschen hier satt kriegen? Jesus, ist das dein Vorschlag? Ja, wir sehen die Antwort der Jünger, wie riesengroß die Aufgabe war, die Jesus hier ihnen stellt. Und ich finde, diese Antwort der Jünger, die zeigt noch eine zweite Sache. Die Jünger beginnen zu rechnen. Sie fangen an zu rechnen, ja, was kostet uns das denn jetzt? Und sie kommen auf 200 Denare, auf ziemlich viel Geld. Die Jünger beginnen zu rechnen und ich glaube, das kennen wir auch. Das kennen wir auch aus unserem Leben, dass wir auf einmal anfangen zu rechnen. Dass wir beginnen zu rechnen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Dass wir dann anfangen zu rechnen und sagen, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ey, das kostet mich meinen Ruf. Was sagen dann die Leute über mich? Und dann beginnst du weiter zu rechnen. Und dann merkst du auf einmal, hey, mit Jesus unterwegs zu sein, wenn ich das wirklich ernst nehme, dann kostet mich das auf einmal meinen Schlaf. Weil ich Bibel lesen möchte am Anfang des Tages und ich krieg's nicht anders hin, also muss ich früher aufstehen. Und dann rechnest du weiter und merkst, mit Jesus unterwegs zu sein, das kostet 10% meines Einkommens. Und dann rechnest du weiter und merkst, mit Jesus unterwegs zu sein, das kostet vielleicht meine Zeit. Und das kostet nicht nur meine Zeit, sondern sogar meine Freizeit. Und dann rechnest du weiter und merkst, hey, mit Jesus unterwegs zu sein, das kostet mich vielleicht sogar meine Zukunftsplanung. Kennst du das? Kennst du diese Rechenspiele? Willkommen im Club. Die Jünger, die machen es genauso. Die Jünger machen es genauso. Die Jünger beginnen zu rechnen, zu überschlagen. Was kostet uns das denn jetzt, wenn wir hier Jesus gehorchen, wenn wir Jesus ernst nehmen? Was kostet uns das? Und wieder ist spannend, wie Jesus reagiert. Vers 38, was sagt Jesus da? Jesus lässt seine Jünger Bilanz ziehen. Er sagt, hey Jungs, jetzt kommt mal runter, atmet mal tief durch und jetzt sagt mir doch einfach mal, was habt ihr denn eigentlich? Was habt ihr denn da? Was habt ihr gerade zur Verfügung? Und dann ziehen die Jünger Bilanz. Und dann kommen sie zurück zu Jesus, nachdem sie gecheckt haben, was eigentlich da ist zum Versorgen. Und sie sagen, wir haben 5 Brote und 2 Fische. 5 Brote und 2 Fische. Die Jünger ziehen Bilanz. Und ich will dich fragen, was ist, wenn du in deinem Leben Bilanz ziehst? Was ist, wenn du in deinem Leben Bilanz ziehst? Was findest du da? Und vielleicht ist es so, dass du manchmal tatsächlich eben nur 5 Brote und 2 Fische findest. Was findest du, wenn du in deinem Leben Bilanz ziehst? Und ist das, was du da findest, im Verhältnis zur Aufgabe vielleicht manchmal wirklich ziemlich wenig? Was sind deine 5 Brote und 2 Fische? Ich lade dich ein, zieh mal Bilanz. Und wenn du Bilanz ziehst und in deinen Taschen kramst, dann findest du da vielleicht Dinge. Dann findest du vielleicht, dass da wenig Zeit ist in deinem Leben. Und wenn du weiter kramst, dann findest du vielleicht noch mehr. Dann findest du in deinem Leben, dass da vielleicht gerade wenig Hoffnung ist. Und dann kramst du weiter und dann findest du vielleicht Dinge in deinem Leben, wo gerade wenig Liebe ist für irgendwas, für Menschen oder für eine Aufgabe. Und dann ziehst du weiter Bilanz und dann stellst du fest, es ist gerade wenig Mut in deinem Leben da. Und dann guckst du weiter in deinen Taschen, weil da könnte ja noch mehr sein. Und dann machst du sie auf und dann findest du da noch mehr Dinge. Dann merkst du, dass da vielleicht gerade wenig Ideen sind, wie es weitergeht in deinem Leben. Und du guckst weiter und du findest, hey, das ist da gerade ganz schön wenig Perspektive. Und du guckst weiter und du findest noch andere Dinge. Du findest vielleicht eine Situation gerade vor, wo du sagst, es ist gerade wenig Kraft in meinem Leben für Aufgaben, die Jesus mir stellt. Du guckst weiter und findest, dass da vielleicht auch ganz schön wenig Talent ist in deinem Leben. will dich fragen, was findest du da in deinem Leben? Wenn du Bilanz ziehst, was findest du da? Was sind die 5 Brote und 2 Fische in deinem Leben? Und wenn du vielleicht auf unsere Gemeinde schaust, was sind da unsere 5 Brote und 2 Fische? Wo erleben wir vielleicht, da ist ganz schön wenig da, aber wir haben ganz schön große Aufgaben zu meistern. Wie sieht die Bilanz in deinem Leben aus? Was ist dein Weniges, was du gerade zu geben hast? Und wieder ist es spannend zu sehen, wie Jesus reagiert, was Jesus tut. Was macht Jesus? Wie reagiert Jesus auf die Bilanz von den Jüngern? Jesus sagt nicht, oh Jungs, da müsst ihr aber noch ein bisschen suchen, da müsst ihr noch ein bisschen gucken, ob ihr nicht noch mehr findet. 5 Brote und 2 Fische ist tatsächlich wenig. Nein, das macht Jesus nicht. Jesus nimmt das. Jesus nimmt das und für ihn reicht das völlig aus. Für ihn, Jesus, reichen diese 5 Brote und 2 Fische völlig. Wir bieten das Wenige an, was wir haben. Wir bieten Jesus das Wenige an, was wir manchmal haben. Unsere wenige Ideen, unsere wenig Talente, unsere wenige Liebe, unsere wenige Begabung, unsere wenige Sprachfähigkeit, unsere wenige Hoffnung, unsere wenige Zeit, unsere wenige Geld. Wir legen es Jesus hin. Was auch immer wir anzubieten haben in unserem Leben, und Gott macht etwas Wunderbares daraus. Aus unseren dürftigen Ressourcen macht er etwas Wunderbares. Jesus macht aus wenig viel. Jesus nimmt das Wenige, das da ist, und macht daraus viel. Und hier erleben wir, wie Jesus seine Jünger wieder versorgt. Er versorgt sie mitten in ihrem Auftrag. Er versorgt sie. Er sorgt dafür, dass sie diesen Auftrag, den er ihnen gegeben hat, dass sie noch hinbekommen. Ja, Jesus führt seine Jünger vielleicht tatsächlich in dem Moment an die Grenze. Aber er sorgt auch dafür, dass sie es hinkriegen. Jesus ist der andere Lehrer. Lehrer stellen ja oft in Aufgaben, um zu schauen, wo steht denn gerade der Schüler? Wie ist er mit dem Lernstoff zurechtgekommen? Kann er das, was er können sollte? Jesus ist der andere Lehrer. Jesus stellt dir nicht Aufgaben, um zu gucken, ob du schaffst. Jesus stellt dir Aufgaben, weil er weiß, dass du schaffst. Jesus ist der andere Lehrer. Und dann versorgt Jesus. Und er versorgt nicht nur die Jünger, sondern auch die Menschen, die dort sind. Er gibt Anweisungen, wie das geschehen soll, wie diese 5000 Leute organisiert werden sollten, dass man sie alle gut versorgen kann. Auch so hilft Jesus, er ordnet Dinge. Und dann passiert wirklich dieses Wunder am Ende unseres Textes. Jesus nimmt das Wenige, er dankt dafür. Und dann sind das Handlungen, die man aus jüdischen Mahlzeiten kennt. Das Bedanken, das Brechen und auch dann das Austeilen. Das alles gehört dazu, zu einer jüdischen Mahlzeit. Und dann geschieht das Wunder. Zum 4. Mal versorgt Jesus hier Menschen. Zum 4. Mal in unserem Text versorgt Jesus. Zum 4. Mal macht Jesus aus wenig viel. Und am Abschluss, in unseren letzten 3 Versen, die irgendwie ganz kurz sind und irgendwie so dahinter sind, sind eigentlich ganz wichtige Dinge, ganz wichtige Informationen drin. In Vers 42 finden wir, hey, tatsächlich werden alle satt. Das ist die Information, es werden tatsächlich alle satt. Also nicht nur ein paar, sondern wirklich alle. Dann Vers 43, die Information, und es bleibt sogar was übrig. 12 Körbe. Warum gerade 12? Warum nicht 8 oder 9? Warum gerade 12? Ja, es sind 12 Jünger, es sind 12 Stämme Israels. Die Zahl 12, die hat eine Symbolik in der Bibel. Sie steht für die Vollständigkeit. Jesus versorgt vollständig und es bleibt sogar was über. Ich finde, das ist ein Prinzip, was wir auch in unser Leben übernehmen können. In unserer Arbeit, vielleicht auch in Gemeinde. Da bleibt vielleicht, ist manchmal dieses Gefühl da, ich gebe so viel und es bleibt nichts über. Ich gebe von meinem Wenigen und kriege gar nichts zurück. Ich glaube, Jesus gibt genau so viel. Er gibt sogar mehr. Wenn Jesus versorgt, bleibt was übrig. Und dann der letzte Vers. Die Information, die uns eigentlich ja schon durch den ganzen Text leitet. Hey, da sind viele Leute. 5000 Männer. Und weil man damals so die Männer gezählt hat, können wir davon ausgehen, dass es eigentlich noch viel mehr waren. Dass da vielleicht auch Frauen und Kinder dabei waren, die auch was essen wollten. Es war viel los da. Aus wenig viel machen, Jesus versorgt. Das erleben wir in unserem Text heute ganz arg. Jesus macht es viermal auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Jesus versorgt die Menschen und er gibt seinen Jüngern Ruhe und Regeneration. Er gibt diesen Menschen, die er dort sieht, Führung und Orientierung. Er versorgt seine Jünger mitten im Auftrag. Er macht aus dem Wenigen viel und versorgt die Menschen dann auch mit Brot. Es werden alle satt und es bleibt sogar was über. Aus wenig viel machen. Das ist ein Prinzip, was wir entdecken. Prinzip, das zu Jesus gehört. Jesus, der andere. Ich lade dich ein, dass du vielleicht mal schaust in dein Leben, wo du gerade Versorgung brauchst, wo du dir das wünschst. Und vielleicht tust du das ja auch schon viele Jahre lang, dass du dir wünschst, Jesus, versorg mich doch bitte da. Vielleicht ist es für dich aber auch ein ganz neuer Gedanke, Gott auch in solchen Dingen um Versorgung zu bitten. Vielleicht brauchst du Ruhe. Vielleicht brauchst du Hilfe für deinen Auftrag. Du brauchst Perspektive. Vielleicht brauchst du Führung und Orientierung in deinem Leben.